Wir hoffen, dass es mit der Akustik einigermaßen klappt. Langsam sprechen, ich weiß, dass es gerade in einem Saal, der nicht so gut besetzt sein darf, immer gar nicht so einfach, aber wunderbar, schön, dass Sie da sind. Der Arbeitskreis Bekennender Christen hat heute Vormittag hier seine Mitgliederversammlung abgehalten. Ich möchte Sie einfach nur informieren, dass wir auch heute Neuwahlen hatten, die zwar nicht alles neu gemacht haben, aber einfach, damit Sie auch diese Informationen haben. Wir haben den Vorstand zum Teil wiedergewählt, zum Teil erneuert. Erster Vorsitzender ist weiterhin Dekan Till Roth hier in der ersten Reihe. Zweiter Vorsitzender bin weiterhin ich. Dritte Vorsitzende ist Pfarrerin Ingrid Braun hier in der zweiten Reihe. Und als weitere Mitglieder des Vorstands wurden bestimmt Dr. Martin Seiber, der ist Mitglied auch der Landessynode, Andreas Späth, er ist Vorsitzender der KSBB und hat sich vor allem, viele konnten es auch in letzter Zeit lesen, sehr verdient gemacht um die Aufarbeitung der Kentler-Affäre in der Bayerischen Landeskirche, Daniel Kalkus aus dem Dekanatsausschuss Lichtenfels und engagiert in dem evangelistischen Verein Pro Mission, Reinhard Hagen, er kommt aus Neudrossenfeld und ist auch in der Gemeinschaft Gruppe Luther engagiert. Pfarrer Dr. Jonathan Kühn, der heute nicht dabei ist. Und vergessen habe ich Christoph Att, der gerade am Telefon ist. Professor Christoph Att, der Präsident der Hochschule für Musik in Nürnberg und ehemalige Landessynodale. Heute Nachmittag ein inhaltliches Thema. Vielleicht haben Sie im letzten Jahr schon diese Diskussion um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts mitbekommen, das entschieden hat, dass ein Gesetz des Bundestags verfassungswidrig sei, ein Gesetz, das geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid verbieten sollte. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist, wenn man es liest, sehr, sehr weitgehend. Ich glaube, das ist ein Bruch mit der bisherigen Verfassungsgerichtssprechung von Karlsruhe ist. Verschiedene Aspekte werden wir sicherlich in der Diskussion besprechen. Aber der Anlass, dass wir uns hier treffen, ist nicht die verfassungsrechtliche Debatte, sondern die Frage, wie gehen wir als Kirche damit um? Anlass dafür waren insbesondere Anfang dieses Jahres Beiträge, speziell ein Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den Professor Rainer Ansem aus München, die Professorin Isolde Karle und der Diakoniepräsident Lilie verantwortet haben, aber nach Absprache auch mit einem Landesbischof Meister aus Hannover und dessen Tenor lautet, den assistierten professionellen Suizid ermöglichen. Und zwar auch durchaus aus kirchlicher Sicht. Begründet wird das unter anderem mit dem Hinweis, wenn wir es nicht machen, dann machen es die Schlechteren. Ich verkürze mal ein bisschen. Deshalb ist es doch besser, wir machen es. Und grundsätzlich wird die Frage gestellt, inwieweit wir als Kirche überhaupt normativ etwas sagen können. In diesem Beitrag wird sehr stark darauf abgehoben, dass Kirche Angebote macht, aber nicht als Besserwisser auftreten sollte. Also wir verhalten uns in vielen Dingen eher neutral, aber mit positiven Angeboten. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht nur schon zu negativ gesagt, aber Sie hören wahrscheinlich heraus, dass ich das persönlich für sehr problematisch halte. Ich glaube, dass es allerdings auch ein bisschen symptomatisch ist für die Tendenzen der Kirche, darauf zu verzichten, normativ etwas zu sagen und stattdessen gesellschaftlich ein Angebot zu machen, das so weit wie möglich eingängig ist, für Menschen, die nicht unbedingt kirchlich gebunden sind. Dieses Anliegen will ich zunächst mal nicht schlecht reden, denn dass wir in einer Gesellschaft versuchen, als Kirche uns einzubringen, auch wenn die Mehrheit nicht mehr kirchlich gebunden ist oder zunehmend weniger gebunden ist, hat ja gute Gründe. Die Frage ist nur, wie viel man dann aufgibt von seinem eigenen Proprium. Wir wollen heute eben fragen, assistierter Suizid womöglich mit kirchlichem Segen, Fragezeichen, haben dazu drei Gäste eingeladen. Eigentlich haben wir zwei Gäste eingeladen, aber wir haben uns gefreut, dass ein dritter zufällig heute bereits in Gunzenhausen ist. Uwe Heimowski, der Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz der Bundesregierung und von Bundestag, ist heute hier im Haus der Hensoldshöhe zusammen mit den Schwestern. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich vertreten sind. Und wir haben dann festgestellt, es wird eigentlich sich gut anbieten, wenn er uns auch etwas sagt über die politische Debatte. Denn irgendwie muss ja auch der Gesetzgeber mit diesem Urteil des Verfassungsgerichts umgehen. Angefragt hatten wir Michael Bammesel, den Präsidenten des Diakonischen Werks Bayern, und als zweiter Referent Professor Ralf Frisch. Er ist von der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Unser persönlicher Kontakt resultiert vor allem daher, dass er auch theologischer Referent der Landessynode ist. Und wer mal nachschauen möchte, wir haben ja auch ABC-Nachrichten ausgelegt. Er hat einen, wie ich finde, wunderbaren Beitrag in den ABC-Nachrichten 2021-1 geschrieben zur Frage, verlieren wir als Kirche den Himmel? Schauen Sie nach, die Hefte liegen aus, hier vorne. Und draußen hat Andreas Späth auch Informationen von der KSBB und weiteren Gemeinschaften ausgelegt. Ist kostenlos zum Mitnehmen, also gut genug Material. Auch die lebendige Gemeinde München hat sich mit dem Thema Suizid beschäftigt. Michael, wir kennen uns aus der Synode, deshalb sage ich weiter unser vertrautes Du. Interessanterweise ist unser Gespräch für heute entstanden auch aus einem gewissen Konflikt. Wir hatten uns mit dir zusammengesetzt, um über den Flyer zum Thema Hilfen der Diakonie in Schwangerschaftskonflikten zu sprechen und haben dieses Thema miteinander bewegt, haben vieles Gemeinsame entdeckt, vielleicht auch manche unterschiedliche Akzente gesetzt, aber deutlich geworden ist in der Diskussion, wie der Schutz des Lebens eben an verschiedenen Stellen umkämpft ist. Und eigentlich ist aus unserem gemeinsamen Gespräch, das wir im Februar, denke ich, hatten, diese Veranstaltung entstanden. Und dann habe ich eben auch sehr positiv wahrgenommen die Aufsätze, die Ralf Frisch zu dieser Thematik geschrieben hat. Eine sehr pointierte Kritik, vor allem aufnehmend von guten Argumenten aus dem FAZ-Beitrag. Und so haben wir ihn gebeten, die theologischen Fragestellungen heute mit hineinzubringen. Sieht jetzt so aus, dass in den ersten Minuten Uwe Heimowski uns diesen Einblick in die politische Debatte gibt. Dann folgt Michael Bammesel mit den Gedanken aus diakonisch, seelsorgerlicher Sicht und Ralf Frisch mit den theologischen Gedanken. Wir freuen uns auf Möglichkeiten der Diskussion, die in diesem Corona-Rahmen möglich sind. Aber erstmal schon mal herzlichen Dank, dass Sie da sind und ein herzliches Willkommen nochmal an unsere Referenten. Ja. Uwe Heimowski, wie gesagt, Beauftragter der Evangelischen Allianz in Berlin. Zuvor auch Stadtrat, wenn ich es richtig weiß, und Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten, ich glaube eines der ganz besonderen Bundestagsabgeordneten, nämlich von Frank Heinrich. Ich glaube, es gibt selten Soldaten der Heilsarmee, die es bis in den Bundestag geschafft haben, aber der erste und Bundestagsabgeordnete aus Chemnitz, und bei ihm hat Uwe Heimowski auch gearbeitet und jetzt eben in dieser Funktion. Ich darf dich das Wort bitten.
Ja, liebe Geschwister, herzlichen Dank für die Einladung. Das traf sich wirklich gut, dass ich gerade hier bin und mache das natürlich sehr gerne. Hans-Joachim Viehweger kenne ich über die Evangelische Allianz und auch über manchen Austausch in ethischen Fragen, wenn wir als Evangelische Allianz in Fragen wie Ehe und wen segnen man und so, sagen wir mal, da durchaus die konservativere Position haben und dann ja man natürlich auch voneinander weiß und miteinander ringt und sich auch gegenseitig unterstützt bei der einen oder anderen Frage. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen. Ich werde nach meinem kurzen Beitrag noch einen Moment da sein, kann aber nicht bis zum Ende da sein. Ich bin morgen noch mal unterwegs und so, deswegen breche ich dann schon auf, aber bin gerne noch für einen Moment hier. Was war denn eigentlich zu regeln? Worüber sprechen wir? Bis 2015 gab es in Deutschland keine gesetzliche Regelung zum Thema assistierter Suizid. Das heißt, wenn ein Mensch sterben wollte, der nicht mehr in der Lage war, das selber zu machen, dann konnte der Arzt ihm Tabletten reichen, dann konnte jemand aus der Familie ihm Tabletten reichen. Es war nicht gesetzlich geregelt. Dann haben sich Ärzte an Politiker gewendet, auch an die Bundesregierung, und haben gesagt, wir sind hier in einem Rahmen, der ist ja überhaupt gar nicht rechtlich geschützt. Wir wissen nicht, ob wir mit einem Bein im Gefängnis stehen. Dann kam dazu, und das war vielleicht der größte Auslöser, um zu sagen, man muss darauf jetzt auch politisch reagieren, dass immer mehr Sterbehilfevereine auf den deutschen Markt streben wollten. Man kennt es aus der Schweiz, aus Belgien, aus den Niederlanden. Vereine, die sich gründen, um Menschen am Lebensende den Suizid zu ermöglichen. Und dann entspannen darum Debatten. Vielleicht erinnern Sie sich auch an die kirchliche Debatte, dass der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, ja sehr klar gesagt hat, für einen Christen ist Sterbehilfe, assistierter Suizid, nicht denkbar. Seine eigene Frau aber schwer krank war und gesagt hat, sie möchte das gerne in Anspruch nehmen. Und dann er auf dieses Dilemma hingewiesen hat. Ethisch halte ich es für falsch, gesetzlich gehört es verboten, persönlich kann es ein Akt der Barmherzigkeit sein. Ein ganz großes Dilemma. Der Bundestag hat sich dieses Themas angenommen, hat gesagt, das ist eine Gewissensfrage. Also wir können ja jetzt nicht von der Regierungsfraktion erwarten, dass sie einen Entwurf vorlegt, sondern wir müssen das öffnen. Also und zwar öffnen heißt, dass der Bundestag sagt, wir machen hier Gruppenanträge möglich und zwar völlig unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Es gab dann 4 Gruppen, die sich getroffen haben, die sich zusammengetan haben, von denen eine vernachlässigenswert ist, die eine federführend Peter Hinze, ein evangelischer Pfarrer, mittlerweile verstorben, Bundestagsabgeordneter, der hat gesagt, wir müssen das völlig freilassen. Wir dürfen assistierten Suizid nicht strafbewehren. Das kann nicht sein, es hat etwas mit Freiheit zu tun. Und wenn jemand einem anderen ermöglicht, die freie Wahl zu treffen, dann dürfen wir den auf keinen Fall bestrafen. Die zweite Gruppe um Patrick Sensburg hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, wir müssen es auf jeden Fall verbieten, egal was kommt, weil sonst können wir nicht mehr kontrollieren, was davon ist geschäftsmäßig. Wann bringt ein erbendes Kind den Vater um? Ein erbender Ehegatte den anderen? Wann kommen Menschen in diese Notsituation zu sagen, ja, ich bin zu teuer, ich will nicht, dass mein Geld quasi weg ist, dann erbt ja die Angehörigen nichts mehr und kommt unter einen gesellschaftlichen Druck. Man sagen kann, das muss auf jeden Fall verboten werden. Und dann gab es eine Zwischenlösung, die war erarbeitet federführend von Michael Brandt aus der CDU und Kerstin Griese aus der SPD, Kerstin Griese auch Mitglied im Rat der EKD. Und die beiden haben gesagt, ihr Vorschlag bestand darin zu sagen, wir schaffen einen Paragraphen, Paragraph 217, Strafgesetzbuch, der assistierten Suizid verbietet, aber dann straffrei belässt, wenn er nicht geschäftsmäßig stattfindet. Also ein Angehöriger, also ein Ehepartner zum Beispiel, der dem Wunsch seines Mannes entspricht oder seiner Frau, eben die Medikamente zu reichen, der tut etwas Verbotenes, er wird aber straffrei belassen. Das ist übrigens analog an der Stelle zum Paragraph 218 der Abtreibung. Bleibt verboten, aber man möchte aus der besonderen Situation es nicht unter Strafe stellen. Dieser Gesetzentwurf hat die Mehrheit gefunden und wurde dann angenommen. Ich lese mal vor, ein bisschen aus diesem Paragraphen. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Nicht geschäftsmäßig ist, wenn das einmal oder zweimal passiert. Ab dem dritten Mal, also geschäftsmäßig ist nicht ganz sauber definiert, aber ab dem dritten und folgenden Mal, wenn man sieht, okay, das gehört, also ein Arzt, der das regelmäßig macht, handelt geschäftsmäßig. Daraufhin wurde von verschiedenen Seiten geklagt, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 diesen Paragraphen gekippt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, geschäftsmäßige Sterbehilfe ist verfassungswidrig. Und ich zitiere aus der Begründung von Andreas Voskuhle, dem Richter am Bundesverfassungsgericht. Es gibt ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Das schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Ohne Dritte kann der Einzelne seine Entscheidung zur Selbsttötung nicht umsetzen. Also muss das rechtlich auch möglich sein. Es gibt aber keinen Anspruch auf Sterbehilfe. Es ist also kein Arzt verpflichtet, Sterbehilfe zu leisten. So, und nun ist die Aufgabe an die Politik, das in Gesetze umzusetzen. Es jedem zu ermöglichen, es aber nicht verpflichtend zu machen und Leute zu schützen. Daraufhin haben sich unterschiedliche kirchliche Gruppen zu Wort gemeldet. Hans-Joachim Viehweger hat gerade Herrn Lilje zitiert und diese Debatte in der FAZ, die da losgetreten wurde. Ich sage mal ganz kurz die Stimme von den Ärzten für das Leben. Die haben gesagt, die durch den Artikel 4 Grundgesetz geschützte Gewissensfreiheit wird verletzt, weil durch das Gesetz die geförderte Akzeptanz des Suizids den Arzt zur Abkehr von seinem ärztlichen Ethos führt. Also die sagen, wenn ein Arzt töten soll, nicht muss, aber wenn er regelmäßig dazu von seinem Beruf her genommen wird, dass er das todbringende Medikament gibt, dann ist das mit dem hippokratischen Eid nicht zu vereinbaren. Und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner, ein Werk der Studentenmission Deutschland, der SMD, sehr aktive, tolle Ärzte, die auch einige ethische Stellungnahmen eingebracht haben, sagen unter anderem, das Urteil stellt einen Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur dar, indem es Sterbehilfeorganisationen einen weiten und auch gefährlichen Spielraum ermöglicht. Unsere Kultur ist bisher eine Kultur des Lebensschutzes und damit wird sozusagen einer anderen Option die Möglichkeit geöffnet. Politik wollte das eigentlich in dieser Legislatur noch verabschieden. Das ist aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen. Man konnte sich nicht auf einen Gesetzentwurf einigen. Es ist auch durch Corona ein bisschen untergegangen, muss man sagen. Und es ist sehr schade. 2014, 2015 wurde dazu im Bundestag debattiert, in diesen Gruppenanträgen. Ich war damals als Mitarbeiter eines Abgeordneten dabei. Ich habe sehr stark Sachen auch dazu gesichtet, Reden dazu mitgeschrieben und so. Also ich habe die Debatte verfolgen können. Wer das heute noch mal nachguckt bei YouTube, diese Debatten, das waren Sternstunden des Parlaments. Die unterschiedlichen Positionen wurden mit so viel Wertschätzung und Liebe also da war nichts Geschäftsmäßiges, sondern da haben Leute gerungen darum zu sagen, was ist die richtige Lösung. Also wirklich, wer sich das anguckt, super. Jetzt zu diesen Debatten im Bundestag, es war völlig oberflächlich, es war schlecht. Also ich bin froh, dass der Bundestag nicht entschieden hat. Es hat überhaupt nicht das Niveau und die Qualität von 2015 erreicht. Man hatte das Gefühl, die Leute haben sich schlecht eingearbeitet, das war schwierig. Die Kirchen haben gut reagiert. Die evangelische Kirche in Deutschland hat gemeinsam mit der katholischen Kirche Formate angeboten, wo sie Leute eingeladen hat, Experten, Ärzte, Hebammen, Juristen dazu. Also das hat mich sehr gefreut und hat damit auch ermöglicht, dass Abgeordnete sich ein Bild machen. Das muss in der neuen Legislaturperiode nochmal ganz neu durchdacht werden. Und je nachdem, wie die Konstellationen im Bundestag sich entwickeln, je nachdem, wer die Regierung bildet, wird es unterschiedliche Antworten geben. Das muss man tatsächlich wissen. Also insofern ist das auch ein Thema, was für den Wahlkampf nicht ganz uninteressant ist. Bisher gab es zwei Gesetzesvorlagen, also zwei Gruppen haben sich gebildet und haben einen Gesetzvorschlag gemacht. Der eine war von Karl Lauterbach, SPD, Petra Sitte, Die Linke und Katrin Henning-Pla, der FDP. Die sagen im Grunde genommen, sie wollen, dass, also alle Anträge, die ich jetzt vorstelle, nur im Schnelldurchgang, wollen alle, dass eine Beratungspflicht dazu gehört. Das ist interessant. Sie sagen, wie bei Paragraph 218, Abtreibung, soll hier auf jeden Fall eine Beratungspflicht vorliegen. Eine Beratungspflicht für die Angehörigen, für denjenigen, den es betrifft und auch für Ärzte. Also Lauterbach, Sitte, Pla sagen, im Grunde genommen geht es ganz klar dahin, dass sie sagen, wir wollen Sterbehilfe ermöglichen. Wir brauchen es. Ding geht Richtung, wir wollen Beratungspflicht, aber so niedrigschwellig wie möglich, Betäubungsmittelgesetz ändern, damit auch Medikamente gereicht werden können. Von der Richtung her. Das ist ein Ansatz. Dann haben Katja Keul und Renate Künast von den Grünen. Renate Künast war schon gemeinsam mit Peter Hinze eine Verfechterin dafür, es möglichst liberal zu gestalten. Haben gesagt, man müsse im Gesetzentwurf unterscheiden, ob jemand schwer krank ist und deswegen einen Todeswunsch hat oder ob es andere Gründe gibt. Vielleicht haben Sie die Diskussion mitbekommen um das Buch von Ferdinand von Schirach, Gott, das Theaterstück, was im Fernsehen dann auch verfilmt wurde. Da geht es um einen Mann, der einfach nicht mehr leben will, weil er sagt, ich habe meine Frau geliebt, die ist gestorben, ich will einfach nicht mehr. Hat der das Recht zu sterben? Übrigens ist das Stück brillant, weil es die Debatte angestoßen hat, eine Katastrophe, was die kirchliche Position angeht. Also da hat einer einen Bischof reden lassen, der wahrscheinlich im Religionsunterricht nicht richtig aufgepasst hat. Also so flach argumentiert hier in Deutschland kein Bischof, den ich persönlich bisher gehört habe. Das ist sehr traurig. Also Künast Keul, da geht es in Richtung möglichst viel möglich machen. Was noch nicht vorliegt, was aber geplant ist, ist ein Gesetzentwurf von Lars Castellucci, Ansgar Helwing, Kirsten Kappert-Gonda, Stefan Pilsinger, Benjamin Strasser und Katrin Vogel. Das sind Leute aus der SPD, CDU, Bündnis 90, die Grüne, CSU, FDP und die Linke, quer durch alle Fraktionen. Und davon sind zwei religionspolitische Sprecher. Lars Castellucci, Professor Dr. Lars Castellucci, ist der religionspolitische Sprecher der SPD. Und Benjamin Strasser, der religionspolitische Sprecher der FDP. Denen ist total wichtig, ohne ins Detail zu gehen, dass auf jeden Fall alles getan werden muss, um gar nicht erst in die Situation zu kommen. Wir sagen, ein solches Gesetz muss erstmal die ganze Frage nach Palliativmedizin, nach Hospizbetreuung und so mit aufgreifen. Es darf nicht separat entstehen, sondern das muss da drin mitverhandelt werden, dass man sozusagen alle sonstige Hilfe überhaupt erstmal ausgeschöpft hat. Und es muss völlig klar auch weiterhin verhindert werden, dass es ein geschäftsmäßiges Suizidverhalten geben darf. Also es soll kein Gewerbe werden. Den finde ich bisher den spannendsten Ansatz, der ist allerdings noch nicht als Gesetzentwurf formuliert. Spannend ist auch, dass das Gesundheitsministerium unter Jens Spahn ganz stark darum ringt, um zu sagen, es geht Ihnen um die Schutzpflicht, wie kann man das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und die Schutzpflicht des Sterbenden und auch der Familie berücksichtigen. Das sind mal nur ganz kleine Schlagworte. Ich will die Gesetzentwürfe deswegen nicht vertiefen, weil die werden in der nächsten Legislatur neu gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Immer wenn eine Legislatur zu Ende ist, verfallen die Gesetzentwürfe. Die sind jetzt weg quasi. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, die Gruppen treffen sich neu und werden aber in ähnlicher Weise die Gesetzentwürfe aufnehmen. Ich glaube, dass es sich tatsächlich nach wie vor lohnt, diese Debatte auch als Christen mitzugestalten. Der Bundestag ist noch nicht fertig, die Zusammensetzung wird neu sein und wir haben noch lange nicht die Qualität in den Debatten gehabt, wie wir sie 2015 hatten. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Jetzt kommt eigentlich das nächste Referat, aber da Uwe Heimowski gesagt hat, dass er bald gehen muss, frage ich jetzt nur, gibt es jetzt zu diesem Teil, also vor allem auch zu politischen Fragen, zu der Diskussion noch eine Rückfrage. Keine Diskussion bitte, die würden wir im Nachhinein machen. Ja? Wen gibt es schriftlich? Da sage ich gleich was dazu, das ist wunderbar. Wir zeichnen jetzt hier die Vorträge auf und besprechen dann mit den Referenten, was wir davon veröffentlichen. Wir waren auch gefragt, ob wir das heute streamen, aber wir haben uns entschieden, zusammen mit den Referenten, dass wir hier in diesem Kreis einfach auch ein bisschen in einem geschützten Rahmen miteinander sprechen. Deshalb, ja, es wird danach Möglichkeiten geben, was nachzulesen. Das werden wir in Zusammenarbeit mit den Referenten machen. Und wenn Sie nachher diskutieren, wird es nicht Teil unserer Aufzeichnung sein. Danke für diesen Hinweis. Genau, da da kümmern wir uns danach drum. Ja. Wunderbar, dann kommen wir zum zweiten Vortrag. Wir haben es jetzt mal überschrieben, verhindern, zulassen, anbieten. Wie stehen diakonische Pflegeeinrichtungen in dieser Debatte um Beihilfe zur Selbsttötung? Michael Wammissel ist Präsident des Diakonischen Werks in Bayern, Mitglied der Landessynode der evangelischen Landeskirche hier und ja, lange Zeit in verschiedenen Gremien. Wir haben in dieser Zeit auch gemeinsam in dem Arbeitskreis Gemeinde unterwegs zusammengearbeitet und ich freue mich, dass du da bist und diesen Part übernimmst.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, Sie verzeihen mir, dass ich jetzt einfach so hemdsärmlich vor Ihnen stehe, aber es ist gut warm. Und ich möchte zunächst mal kurz zur Einordnung meiner Funktion etwas sagen. Präsident des Diakonischen Werks Bayern, was heißt das? Das Diakonische Werk Bayern ist der Dachverband für alle diakonische Arbeit. Das heißt, wir tun nicht selber als Diakonisches Werk Bayern diakonische Arbeit leisten. Wir betreiben kein Pflegeheim und keine Jugendhilfeeinrichtung, sondern wir unterstützen die Mitglieder des Diakonischen Werks Bayern, zum Beispiel die Stiftung Henselshöhe, die diakonische Arbeit machen. Das heißt, wir sind auch nicht diejenigen, die praktisch unseren verschiedenen Diakonievereinen und diakonischen Werken Vorgaben machen können, was sie jetzt im Einzelnen zu tun oder zu lassen haben. Es gibt kein Weisungsrecht, auch bei dieser Frage nicht. Also wenn es darum geht, wie gehen diakonische Einrichtungen mit der Problematik Beihilfe zur Selbsttötung um, dann entscheidet es im Prinzip jeder diakonische Träger selbst vor Ort. Aber wir vom Dachverband bemühen uns natürlich, so etwas wie eine gemeinsame Verständigung, eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Überzeugung miteinander zu finden und dann auch gemeinsam zu handeln, wo es möglich ist. Aber es kann natürlich sein, dass wenn dann ein Gesetz dann eines Tages verabschiedet ist, dass sie dann nicht in jedem zum Beispiel diakonischen Pflegeheim in Bayern überall exakt die gleiche Praxis erleben. Das ist sehr vielgestaltig. Ich skizziere jetzt hier heute meine Position zu dem Thema. Ich weiß, dass die viele, die in Bayern in der Diakonie tätig sind, ähnlich denken, aber sie können jetzt nicht das als quasi die offizielle Meinung der bayerischen Diakonie verstehen, weil wir eine solche gemeinsame beschlossene Position auch derzeit noch nicht haben. Sie haben gemerkt, dass ich lieber von der Beihilfe zur Selbsttötung rede. Assistierter Suizid, das klingt so mit Fremdwörtern, irgendwie so, sei das irgendwie was Fremdes, aber die Selbsttötung, ich sage jetzt mal bewusst nicht Selbstmord, weil Mord geschieht ja aus niederen Beweggründen. Eine Selbsttötung, wenn ein Mensch sich selber tötet, das ist leider ja eine Realität, auch in Pflegeheimen. Gibt es immer wieder Menschen, die sich versuchen oder auch erfolgreich versuchen, sich das Leben zu nehmen. Beihilfe zur Selbsttötung heißt ja nur, dass jemand einem anderen zum Beispiel etwas bringt, womit er sich dann selber das Leben nehmen kann. Also etwa ein bestimmtes Medikament, was man auch zum Einschläfern von Tieren verwendet. Ja, wenn ich ihm das besorge, jemand, und bringe es etwa an sein Krankenbett, dann leiste ich Beihilfe zur Selbsttötung, aber dieser Mensch tötet sich selbst. Es geht jetzt nicht um aktive Sterbehilfe, dass jemand mit der Spritze kommt und jemand totspritzt. Also darum geht es nicht, weil es manchmal verwechselt wird. Warum ist die Diakonie von diesem Thema besonders betroffen? Oder wo ist sie besonders betroffen? Sie ist dort besonders betroffen, wo Menschen uns anvertraut werden oder sich uns anvertrauen, etwa in stationären Einrichtungen der Altenpflege, bei Hospizen, in der Behindertenhilfe oder etwa auch in Wohngruppen für Menschen mit seelischer Erkrankung. Also wir haben die Fürsorge für Menschen, die bei uns wohnen und damit auch eine besondere Verantwortung. Und in diesem Punkt ist für uns dieses Thema eben besonders drängend. Es gibt noch ganz andere Bereiche des Themas. Wenn ich an das Urteil vom Verfassungsgericht denke, dann ist ja auch denkbar, dass jemand, der Liebeskummer hat und denkt, er kann jetzt ohne diesen geliebten Menschen einfach nicht mehr leben, dann würde das auch in das Selbstbestimmungsrecht gehören, dass man sich dann eben das Leben nimmt. Das ist nochmal eine ganz eigene, höchst problematische Seite des Urteils. Ich rede jetzt heute, was machen wir als Diakonie, wenn Menschen bei uns wohnen, für die wir Verantwortung haben und die nun diesen Wunsch haben, sich das Leben zu nehmen. Ich möchte mal beginnen mit unserem Zeichen. Sie wissen, das Zeichen, das Symbol der Diakonie ist das Kronenkreuz, also eine grafische Verbindung, das Symbol Kreuz und das Symbol Krone. Und das ist eigentlich eine unglaublich spannungsreiche Verbindung. Das Kreuz ist das Zeichen des größten Leides, der größten Erniedrigung, auch die man einem Menschen zufügen kann, der Grausamkeit. Und die Krone ist das Zeichen der höchsten Ehre, Königtum, Herrschaft, Glanz. Und das Kronenkreuz als Zeichen der Diakonie verbindet diese zwei entgegengesetzten Symbole miteinander. Und das ist sehr vielsagend. Im Grunde genommen ist es ähnlich, wie hier der Künstler mit dem Kreuz an der Wand es versucht hat. Er hat in dieses Kreuz als Leidenssymbol die Goldfarbe hineingebracht. Gold und Leiden. Und das Kronenkreuz der Diakonie ist zum einen natürlich das Zeichen für Jesus Christus, von dem wir herkommen als Diakonie. Er war der, der entehrt wurde von seinen Richtern und zu Tode gebracht wurde, einen, dem alle Würde geraubt wurde am Kreuz. Das war ja der Sinn der Kreuzigung, einem Menschen alle Würde zu nehmen und den wir gerade, weil er das auf sich nahm, als König ansehen, als König der Welt, als König auch unseres eigenen Lebens. Also das Kronenkreuz bildet eigentlich genau das ab, was wir von Jesus Christus glauben, diese Verbindung von Kreuz und Krone. Aber das Kronenkreuz bildet eben auch ab, wie wir den Menschen sehen, wie wir das Leben sehen, wenn ein Mensch leiden muss. Also wenn ein Mensch das Kreuz in seinem Leben zu tragen hat, und viele Menschen haben wirklich ein schweres Kreuz zu tragen, dann wissen wir, dass dieses Leid, was ein Mensch zu tragen hat, auch so die Tendenz hat, einen Menschen niederzudrücken und ihm die Würde zu nehmen, ihm die Selbstständigkeit zu nehmen, ihn abhängig zu machen von Hilfe, ihm sozusagen, dass wie er sich immer gesehen hat als Mensch, der viel bewegen kann, alles wird ihm genommen und er ist jetzt durch das Leid niedergedrückt, das ist das Kreuz. Und wir in der Diakonie versuchen auch in dem Menschen, der das schwere Kreuz zu tragen hat, die Herrlichkeit zu sehen, den Glanz zu sehen, den Gott diesem Menschen mitgegeben hat, seine Ebenbildlichkeit. Er ist ein Abglanz Gottes, ein Spiegelbild Gottes. Und dieser Glanz, diese Ehre, diese Krone gilt dem leidenden Menschen genauso, ja vielleicht sogar noch mehr, weil wir in ihm ja auch den sehen, den Gott für die Herrlichkeit bestimmt hat, dass nach dem Leiden uns die Herrlichkeit versprochen ist, die Krone versprochen ist. Also das bedeutet, das muss sozusagen die diakonische Arbeit prägen, weil wir haben ganz viel mit Menschen zu tun, die im Blick der Welt eigentlich allen Glanz verloren haben oder die mit einer schweren Behinderung, wo man den Eindruck hat, ja, die haben ja gar kein lebenswertes Leben und die können nichts bewirken. Wir haben Menschen, die eben chronisch krank sind. Wir haben Menschen mit großen seelischen Problemen. Und in all diesen Menschen sehen wir die Krone. Wir sehen nicht nur das Kreuz, sondern die Krone. Und deswegen können wir als Diakonie nie sagen, so dieses Leben ist jetzt nicht mehr lebenswert. Der Mensch ist jetzt so, der hat nur noch das Leiden, der liegt nur noch im Bett oder ist nur noch dement. Und deswegen haben wir quasi das Recht, ihm jetzt irgendwie das Leben zu nehmen oder das zuzulassen, dass es ihm genommen wird. Weil auch dieser Mensch, der gar nichts mehr zu bringen hat, gar nichts mehr leisten kann, ist für uns ein Ebenbild Gottes. Der Glanz Gottes liegt auf ihm. Und deswegen können wir in der Diakonie nach meiner Überzeugung nicht Herr über Leben und Tod spielen, sondern was wir geben wollen, ist einem Menschen die Würde. Die Würde, die Gott ihm gegeben hat, diese Würde zum Leuchten zu bringen und diese ihm zu erhalten und ihm zu schenken. Das ist unsere Aufgabe. Und das heißt konkret bei sterbenden Menschen, dass wir all das, was in den letzten Jahrzehnten Gott sei Dank auch wieder entwickelt wurde, die sogenannte Palliativmedizin, Palliativpflege, die vieles ermöglichen kann, dass Menschen auch noch im Sterben vor den schlimmsten Schmerzen bewahrt bleiben, dass sie einen beschützten Rahmen, also Pallium, Palliativ heißt ja Schutzmantel, also in einem geschützten Rahmen auch ihre letzten Tage ihres Lebens noch verbringen können, ein würdevolles Sterben. Das ist sozusagen unser Ziel, ein behütetes, beschütztes Sterben und wo auch menschliche Nähe gespendet wird. Denn das Schlimmste ist ja die Einsamkeit, wo Seelsorge ermöglicht wird, wo die Menschen reden können über ihre Todessehnsucht und ihren Lebenswillen. Und beides ist ja oft miteinander verbunden und kippt manchmal von einem Moment auf den anderen, Todessehnsucht und Lebenswillen. Und das heißt jetzt, was heißt es jetzt konkret für unsere Frage mit der Beihilfe zur Selbsttötung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Diakonie diejenigen sind, die den Becher bringen, den Schierlingsbecher oder Natrium-Pentobarbital heißt dieses Mittel, was meistens verwendet wird, dass wir sozusagen das besorgen und dem Menschen in die Hand drücken, damit er sich das Leben nehmen kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir in der Diakonie das quasi als Teil unserer Leistung anbieten. Also wenn man ins Pflegeheim kommt, etwa dann gibt es ja so einen Pflegevertrag, was sind die Leistungen und das dann da drin steht, ja, und wenn es dann zum Sterben geht, dann vermitteln wir Ihnen einen Sterbehilfeverein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was wir unbedingt brauchen, wir müssen noch wesentlich mehr uns anstrengen als Gesellschaft und auch als Diakonie und Kirche, dass wir das, was unser Ziel ist, diese Würde des Menschen in jeder Lebensphase zum Leuchten zu bringen, dass wir das auch wirklich möglich machen. Denn etwa das, was in den Hospizen heute schon geleistet werden kann an würdevollem Sterben oder in Palliativstationen im Krankenhaus, das ist leider in vielen Pflegeheimen etwa heute einfach aufgrund des Personalmangels und der Zeit, die fehlt, oft eben nicht so möglich, wie wir das bräuchten. Und auch die Altenheimseelsorge unserer Kirche ist bei weitem nicht so aufgestellt, dass wir sagen können, wir sind wirklich seelsorgerlich bei den Menschen in ihren letzten Lebensphasen zuverlässig da, wenn es gewünscht wird. Das sind noch große Baustellen sowohl für Diakonie und Kirche, aber erst recht auch an den Gesetzgeber, ja. Weil gerade die Finanzierung etwa der Altenpflege, das wissen wir alle, hat große Mängel und gerade auch, wenn es diesen Bereich angeht, also dass nicht genügend Zeit in einem Pflegeheim ist, um die Menschen gut zu begleiten. Also das sind zunächst mal die ersten Konsequenzen, die ich aus dem Bild der Diakonie ziehen möchte vom Kronenkreuz. Jetzt ist aber doch noch ein anderer Aspekt auch zu berücksichtigen bei dem Ganzen. Nämlich wir sind in der Diakonie ja haben ständig mit Menschen zu tun, die unser Bild vom Leben und vom Glauben nicht unbedingt teilen. Weil es gehört ja praktisch zur DNA, zum Erbgut der Diakonie, dass wir für alle Menschen da sind. Also für die gut Bürgerlichen genauso wie für den, der sein Leben auf der Platte verbringt. Wir sind für die da, die ein ein Lebensmodell leben, was wir von Werten her ablehnen. Denken Sie an Prostituierte. Wir sind dafür da, für Menschen, die im Gefängnis saßen und jetzt wieder neues Leben beginnen wollen. Wir sind da für Christen, aber genauso auch für Ungläubige, für Muslime, für Esoteriker, für abergläubische Menschen. Die Diakonie sagt, wir helfen dir, wenn du Hilfe brauchst, und machen da jetzt nicht zur Vorbedingung, dass du so bist, wie wir dich gern hätten. Das ist sozusagen Grundprinzip diakonischer Arbeit. Das heißt natürlich nicht, dass wir das verschweigen, wofür wir stehen. Natürlich sagen wir, welche Werte, welches Bild vom Leben wir haben. Und wenn es gelingt, ab und zu gelingt es ja auch, dass Menschen dann, die bei uns sind, etwa in einem Pflegeheim, etwa bei unseren Gottesdiensten oder in der persönlichen Seelsorge, das auch zu vermitteln. Dass Menschen wieder merken, was da für ein Schatz in dem christlichen Bild des Lebens liegt. Aber wir sind trotzdem auch für die da, die davon gar nichts hören wollen. Die sagen, ich nehme deine Hilfe gerne in Anspruch, aber ansonsten lass mich bitte mit dem ganzen Glaubensding in Ruhe. Ja? Verschon mich davon. So, und das bedeutet natürlich auch, dass auch wenn wir sozusagen ein Bild haben, was Leiden in christlicher Sicht bedeuten kann, wir auch Menschen haben, die das ganz anders sehen. Die sagen, ich habe mein Leben gelebt und bevor es jetzt noch schlimmer wird, bevor ich jetzt dement werde oder was, mache ich lieber selber den Ausgang. Oder Menschen, die sagen, ich habe meinen Schwiegervater sterben sehen, und so will ich nicht enden, da mache ich lieber selber Schluss. Wir haben Menschen bei uns in unseren Einrichtungen, die dann eben von sich aus sagen, gut, ich suche mir da jemanden, der mir hilft sozusagen, dass ich sterben kann, die dann, wenn sie genug Geld haben, in die Schweiz fahren oder so. Also diese Menschen haben wir auch. Und ich habe es vorhin angedeutet, wir haben in unseren Einrichtungen immer wieder Menschen, die sich manchmal völlig ohne Vorwarnung versuchen, das Leben zu nehmen. Ganz ohne irgendwelche Beihilfe. Und manchmal auf grausame Art. Und manchmal machen sie ihr Leben dann noch schlimmer, wenn sie danach noch querschnittsgelähmt sind, nachdem sie sich aus dem Fenster gestürzt haben. Wie gehen wir jetzt damit um, dass wir diese Menschen ja auch bei uns haben? Und das ist jetzt die Frage. Man kann natürlich sagen, also das darf man bei uns nicht so. Ja, man kann sozusagen die Heimordnung, Pflegeheimordnung, man kann sagen, bei uns ist es nicht erlaubt, sich umzubringen. Bei uns ist es nicht erlaubt, sich Beihilfe zu holen. Ehrlich gesagt, ob das was bringt, ja. Man kann sagen, wir verbieten, wenn jetzt ein Arzt kommt mit dem Medikament in der Tasche, den der hat vielleicht kommen lassen. Wir verbieten dem Arzt, das Haus zu betreten. Das geht wahrscheinlich rechtlich gar nicht. Oder soll man sagen, na gut, also wenn du dann diesen Wunsch verspürst, dann musst du unsere Einrichtung wieder verlassen. So hat es ein christliches Hospiz gemacht. Die haben sich um einen Menschen gekümmert und dann hat er gesagt, obwohl ich hier so gut aufgehoben bin, ich will jetzt doch aus dem Leben scheiden. Und dann haben die im Hospiz gesagt, gut, dann musst du jetzt wieder ausziehen. Aus dem Hospiz zu. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat sich dann dort einen Arzt kommen lassen. Zu. Also ist das die Lösung? Ist das die Lösung? Dass wir den Leuten sagen, okay, dann schicken wir dich wieder weg. Das ist das Problem. Und deswegen denke ich, die Lösung muss irgendwie anders ausschauen. Also wir haben eine klare Haltung, wofür wir stehen und was wir machen. Aber es gibt auch einen Punkt, wo wir dann respektieren, wenn Menschen für sich eine andere Entscheidung treffen. Wir haben das zum Beispiel auch mit Suchtproblemen. Es gibt ja auch im Altenheim zum Beispiel Suchtprobleme, wo jemand dann halt jeden Tag seinen Schnaps trinkt. Ja, auch da gibt es dann manchmal so Punkte, manches kann man einschränken. Und es gibt aber auch mal einen Punkt, wo man sagen muss, gut, den Menschen ändere ich nicht mehr. Er macht das jetzt eben. Also das heißt, es gibt da so einen Punkt, wo wir auch respektieren müssen, dass die Menschen nicht alle dieses Bild teilen, was wir von unserem Glauben her haben. Und das heißt dann aber aus meiner Sicht, wir tun dann auch diesen Menschen nicht zurückweisen, wir ziehen uns auch nicht von ihm zurück und entziehen ihm unsere Begleitung. Also ich möchte es mal zugespitzt sagen. Wenn jemand bei uns in einer Einrichtung, es kann übrigens auch ein Mensch mit Behinderung sein, ich rede jetzt meistens von den Pflegebedürftigen, aber wir haben auch in Einrichtungen für Behinderte natürlich diese Thematik, dass jemand jahrzehntelang mit seiner Behinderung bewundernswert ein Leben geführt hat, gekämpft hat und irgendwann dann sagt, so, aber jetzt ist für mich Ende des Kampfes. So, und dann, ich sag mal zugespitzt, wenn jemand sagt, okay, es kommt jetzt gleich der Arzt, der mir den Becher bringt, aber ich möchte gern, dass Sie noch mit mir beten vorher, dann würde ich ihm das nicht verweigern. Oder wenn jemand sagt, das ist ja auch oft so, dass wenn jemand einfach das Essen einstellt, Essen und Trinken einstellt, sogenanntes Hungerfasten, also sich auf diese Weise das Leben nimmt, dann kriegt er natürlich trotzdem in den letzten Wochen noch die Pflege und Zuwendung und Seelsorge. Wir werden ihn da jetzt nicht gewaltsam hindern, sondern wir werden ihn trotzdem begleiten. Also wir begleiten die Menschen auch dann, wenn sie eine Entscheidung treffen, die nicht unsere ist. Und da möchte ich jetzt noch mal einen Schritt weitergehen. Wir wissen auch, dass es unter gläubigen Christen auch da keine völlig einheitliche Haltung gibt. Also ich glaube, das, was wir gelernt haben, was in den Gesangbuchliedern steht, das ist, dass wir unser Leben aus Gottes Hand nehmen und damit auch unseren Tod aus Gottes Hand nehmen. Etwa in dem einen Gesangbuchlied, wo es heißt, soll ich hier noch länger leben, will ich ihm nicht widerstreben. Ja? Oder den alten Spruch, das Herz steht still, wenn Gott es will. So, das ist eigentlich so die, ich glaube, das ist so die christliche Grundhaltung, die wir auch in vielen Zeugnissen des Glaubens wiederfinden. Und wo ich auch sage, das wäre meine. Aber wir müssen auch hinnehmen und beachten, dass es schon auch Menschen gibt, die aus dem tiefen Glauben heraus trotzdem sich das Leben genommen haben. Denken Sie an Jochen Klepper. Was hat der für Glaubenslieder gedichtet? Und als er dann erfahren hat, nach vielen Verhandlungen, dass er keinen Weg findet, um seine Frau, die Jüdin war, und seine Tochter vor dem KZ zu bewahren, hat er sich entschieden, zusammen mit Frau und Tochter mit Gas und Tabletten sich das Leben zu nehmen. Und er hat einen letzten Tagebucheintrag geschrieben, aus dem hervorgeht, dass er das im Blick auf Christus tut. Er sagt da, wir sterben nun, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. Also das, was Paul Gerhardt sagt, erscheine mir zum Bilde, zum Trost in meinem Tod. Das hat auch der Jochen Klepper, das Bild des segnenden Christus. In diesem Bild hat er sich dafür entschieden, mit seiner Familie in den Tod zu gehen. Ich meine, das ist eine Extremsituation gewesen, aber ich denke, wir müssen da auch ein Stück zurücktreten innerlich und sagen, da steht uns auch kein Urteil zu. Wenn jemand im Glauben vor Gott sagt, das ist jetzt mein Weg. Und an dem Punkt möchte ich nochmal erinnern an eine Stelle aus dem Römerbrief. Ich habe jetzt, glaube ich, meine Zeit schon überzogen, deswegen will ich es jetzt da kurz machen. Aber die für mich eine ganz, ganz wichtige Stelle in der Debatte ist Römer 14, Vers 7. Und 8, keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also das ist unser christliches Gegenbild zur Selbstbestimmung, würde ich mal sagen. Ja? Also wir leben nicht für uns, sondern keiner von uns lebt nur für sich selber. Wir leben für Christus und wir leben natürlich auch für die Menschen, die unser Leben teilen und begleiten. Wir sind Beziehungswesen und vor allem in unserer Beziehung zu Christus. Aber interessant ist, dass Paulus unmittelbar nach diesem Vers, es geht da um eine andere Thematik, aber es ist interessant, dass das verbunden ist. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also das heißt, Paulus ermahnt dazu auch bei, es geht da um eine andere, aber auch sehr bedeutende Thematik, in die er da spricht im Römerbrief, aber er ermahnt dazu auch in diesen letzten Entscheidungen, wo es um unser Leben und Sterben geht, uns jetzt nicht auf den Richterstuhl zu setzen und über andere zu urteilen. Und das meine ich ist auch mein Weg, den ich versuche in der Diakonie zu vertreten. Wir stehen ganz klar für etwas. Wir stehen für ein anderes Bild vom Leben und vom Sterben. Etwas, wo wir im Leiden zu Gott aufblicken und daran glauben, dass er die Herrlichkeit für uns bereit hat. Aber es wird immer Menschen geben und auch bei uns in unseren Einrichtungen, die vielleicht auch aus dem Glauben heraus für sich eine andere Entscheidung treffen. Und dann verdienen sie auch unseren Respekt und unsere Begleitung. Danke.
Ja, herzlichen Dank auch für diesen zweiten Impuls aus der Sicht der diakonischen Einrichtungen auf das Wort, was Respekt bedeutet. Darüber würde ich gerne nachher noch mal reden, denn das ist auch eine meiner Hauptanfragen an den Text in der FAZ, der dann eben auch sagt, wir wollen Respekt. Und dazu habe ich mir dann aufgeschrieben, was heißt das? Akzeptanz, Toleranz, naja, passiert halt. Oder hat es doch einen normativen Charakter? Da würde ich dann gerne nachher nochmal einhaken. Aber jetzt zunächst Ralf Frisch mit den theologischen Gedanken, auch der Frage, wie weit kann denn eigentlich Autonomie gehen? Also das sind zumindest viele der Gedanken, die ich in den Aufsätzen gelesen habe und bin gespannt, welche Sie heute uns bringen. Dankeschön.
Liebe Schwestern und Brüder, manchmal ist es ja ganz schön, als Letzter zu reden von den Vortragenden. Diesmal ist es besonders schwierig, als Letzter zu reden, weil eigentlich Michael Bamessel das Wesentliche, wie ich finde, auch das Wesentliche meiner eigenen Position schon gesagt hat. Und zwar genau eigentlich auf die erwartbare kluge, wenn nicht sogar weise Weise, wie ich finde. Ich will trotzdem versuchen, ein paar grundsätzliche Überlegungen noch beizutragen und vielleicht auch ein paar Fragen zu stellen. Die sogenannten systematischen Theologen, also die Dogmatiker und die Ethiker, sind ja, wenn ich es mal sehr salopp sagen darf, in gewisser Weise die Kfz-Mechaniker der Theologie. Die legen nämlich alles tiefer, wenn sie so wollen. Sie reduzieren vieles aufs Grundsätzliche und rücken manches in ein gewissermaßen fundamentales Licht. Und das will ich, nachdem jetzt ja schon sehr viel Konkretion sichtbar geworden ist, jetzt nochmal zumindest ansatzweise tun anhand dreier Begriffe, nämlich Selbstbestimmung, Leben und Gott. Und will versuchen, das wird mir nicht ganz gelingen, weil so spontan bin ich dann doch nicht, ein bisschen schon was aufzugreifen von dem, was Sie, lieber Herr Bamessel, gesagt haben. Zum Ersten ist es so, dass ich glaube, in der Tat, dass der Selbstbestimmungsbegriff des Bundesverfassungsgerichtsurteils verheerend ist. Ich glaube in der Tat, dass ein Verständnis von Selbstbestimmung, dass die Selbstbestimmung so ausweitet, dass damit dieses Selbst vor seiner eigenen Selbstbestimmung nicht geschützt wird, problematisch ist. Das hat Böckenförde, das haben aber auch andere immer wieder formuliert. Sozusagen das Pallium der schützende Mantel, den vielleicht eine höchstrichterliche Instanz legen könnte, um die Selbstbestimmung von Individuum, dass dieses Pallium gewissermaßen von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil letzten Jahres weggezogen wurde, sodass übrig bleibt die nackte Selbstbestimmung, die vielleicht tatsächlich zur letzten Instanz wird. Also zur letzten Urteilsinstanz im Blick auf das eigene Leben. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch bezeichnend ist für eine Gegenwart, die gewissermaßen den Einzelnen und seine Selbstverwirklichungsbedürfnisse zum Maß aller Dinge macht. Jetzt wissen wir alle, ich jedenfalls glaube es zu wissen, ich möchte in keiner Gesellschaft leben, in der ich gezwungen werde, moralistisch, normativ, gesetzlich, kirchlich, christlich für Dinge zu stehen und Dinge tun zu müssen, die ich nicht will. Also ich bin froh, in einer weitestgehend liberalen Gesellschaft zu leben, und ich bin froh, und das ist ja auch das Argument vieler, die sich das Leben nehmen wollen, gewissermaßen diese Exit-Strategie zu haben. Die letzte Möglichkeit, wenn ich dann gar nicht mehr will, dann mache ich vielleicht doch meinen Termin in der Schweiz. Ich kenne jemanden, der diesen Termin immer wieder neu macht und immer wieder absagt. Und sagt, ich fahre da wahrscheinlich nie hin. Aber für mich ist es wichtig, dass ich die Möglichkeit hätte, da hinzufahren, wenn ich es wollte. Wenn es immer so ausginge, würde ich sagen, prima. Aber oft geht es eben nicht so auf. Also ich glaube, dass der Selbstbestimmungsbegriff dieses Verfassungsgerichtsurteils problematisch ist. Und ich glaube, dass es eine große christliche, eben auch diakonische Kunst gibt. Wie finden wir die Balance zwischen einer guten Selbstbestimmung und einem Paternalismus im besten Sinn? Es ist ja oft gesagt worden in den Debatten, das ist dann sozusagen moralisch, ja moralistisch, wenn Menschen verboten wird, diese Selbstbestimmung konsequent umzusetzen. Und dann kommt die Kirche wieder als Moralapostel und sagt, du darfst es nicht. Und ich finde aber, und Herr Bamessel, Sie haben es ja anklingen lassen, eigentlich sollten wir, und das meine ich jetzt ganz ernst und ohne Ironie, für einen guten Paternalismus stehen, indem wir nämlich wissen als Christen und vielleicht auch so leben, dass unser Leben eben nicht in unseren eigenen Händen steht, sondern in der Hand Gottes. Also in den Händen des Vaters. Vater unser im Himmel. Paternalismus im besten Sinn. Der Versuch, die eigene Selbstbestimmung in die Hände Gottes zu legen und mit diesem Gott, aber auch mit dem eigenen Selbst und der eigenen Selbstbestimmung immer wieder zu ringen. Jetzt sagen Sie natürlich, Herr Bamessel, genau das auch, aber Sie sagen eben auch in der Diakonie, und gibt es immer auch Menschen, die natürlich genau ein anderes Verständnis von Selbstbestimmung haben. Natürlich, aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir als Kirche, als Christen, als Diakonie bis zuletzt um das Leben derjenigen Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, wenn sie es denn artikulieren, ringen sollten und konsequenterweise da nicht aufgeben. Weil, und das glaube ich tatsächlich, es aus christlicher Sicht für mich nicht das geringste Argument geben kann für diakonische Einrichtungen und für Kirche, sich auf die Seite einer Selbstbestimmung zu stellen, die das Selbst am Ende vernichtet. Das hört sich immer brutal und unbarmherzig an. Bitte? Am Ende vernichtet. Das Selbst, das eigene Selbst am Ende vernichtet. Und ich finde, das hört sich immer brutal an, weil es dann so klingt, als würden wir Menschen diese letzte Fluchtmöglichkeit wegnehmen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine wesensmäßig christliche Aufgabe ist, weil, und das ist eigentlich etwas, jetzt weiß ich nicht, wie sehr Sie im Bild dieser FAZ-Debatte sind, ob Sie die Artikel von, es sind ja zwei Artikel mittlerweile von Isolde Kahle, Rainer Anselm und Herrn Lilie, ob Sie die gelesen haben. Ich fand zunächst mal beim ersten Artikel schockierend, mit welcher Radikalität der assistierte Suizid für diakonische Einrichtungen als Angebot zur Sprache gebracht werden sollte, und wie dann sozusagen im zweiten Artikel im Mai das zurückgenommen wurde und trotzdem irgendwie an dieser Selbstbestimmung festgehalten wurde. Und ich fand das auch deshalb befremdlich, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass die Schattenseiten der Selbstbestimmung nicht wirklich thematisiert wurden. Ich bin tatsächlich der tiefen Überzeugung, dass das Verfassungsgerichtsurteil deshalb verheerend ist, weil es einen Begriff von Selbstbestimmung sozusagen normativ macht, nachdem sich eben jeder unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation das Leben nehmen kann. Und ich finde das, und das ist ja wunderbar, wie stark wir es jetzt auf palliativmedizinische Szenarien jetzt hier verengen, und das haben Sie ja auch jetzt klugerweise gemacht und sinnvollerweise, aber man muss, glaube ich, dann tatsächlich auch an die Jugendhilfe denken und an den Menschen mit Liebeskummer. Es ist völlig absurd, so zu tun, in vielen Publikationen, auch von liberalen Theologen, so zu tun, als ginge es natürlich nur um palliativmedizinische Szenarien, als würde nicht wesentlich sozusagen letztlich ohne jede Einschränkung der Einzelne diesen sozusagen eine beihilfefähige Selbsttötung für sich in Anspruch nehmen können. Eine sozusagen als Staatsleistung gewissermaßen, assistierte Selbsttötung als Staatsleistung. Und das finde ich nun tatsächlich einen Dammbruch, von dem ich glaube, dass man, auch wenn es vielleicht nichts bringt, aber dass man christlicherseits deutlich darauf hinweisen muss, dass diese Form von Selbstbestimmung eine fürchterliche lebenszerstörerische und kulturzerstörerische Dimension hat. Jetzt können wir natürlich in 1000 Einzelfälle hineingehen und immer sagen, was löst es aus? Gibt es sowas wie Selbstbestimmung überhaupt? Also gibt es sowas wie gibt's dieses Phänomen Selbstbestimmung überhaupt? Wenn ich sozusagen jetzt, bin jetzt beratungspflichtig, und dann komme ich nach ein paar Wochen wieder als 20-Jähriger und sage, jawohl, ich habe immer noch, also ich karikiere nur milde, ich habe jetzt immer noch Liebeskummer und ich möchte nach wie vor nicht leben und ich möchte mir das Leben nehmen. Und dann sage ich, ja, okay, das ist jetzt eine frei verantwortliche Selbstbestimmung. Was, bitteschön, ist eine frei verantwortliche Selbstbestimmung? Gibt es das überhaupt in Sachen Lebensbeendigung? Gibt es überhaupt irgendeinen Menschen, der frei, selbstbestimmt, autonom reflektiert, seinem Leben ein Ende macht, ohne verzweifelt, getrieben, besessen, in fürchterlichsten Ausweglosigkeiten sich befindet? Also wenn sozusagen vom Begriff der Selbstbestimmung angesetzt wird, halte ich das tatsächlich, so sehr ich in einer Kultur der Freiheit und auch der letzten Auswegmöglichkeiten und der letzten Würde des Einzelnen leben möchte, halte ich das für einen verheerenden Ansatz. Ich glaube nicht, dass die Selbstbestimmung ein guter Ansatzpunkt für diese Thematik ist, weil sie dann nämlich eigentlich sagen müssten, jeder, der das Gefühl hat, selbstbestimmt zu handeln, ist selbstbestimmt. Und dann kann nur dieses Individuum selbst sagen, was Selbstbestimmung ist. Und dann muss ich, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, eigentlich sagen können, ich möchte jetzt nicht mehr leben. Und wenn jemand hergeht und sagt, ja, du bist gar nicht selbstbestimmt. Du darfst dir jetzt nicht das Leben nehmen. Du bist nicht selbstbestimmt. Du denkst es vielleicht, aber du bist es nicht. Du bist psychisch krank, du bist in einer extremen Lebenssituation. Und dann gerät es für mich in eine Situation, die völlig bizarr ist. Und dann muss man ja aber eigentlich auch sagen, dann machen wir auch Heroinfreigabe. Warum nicht? Sie haben ja die milde Form, Herr Bammessl, jetzt schon angesprochen mit der Suchthilfe. Aber was mich ja in meinem Artikel, Sie haben es zitiert, Herr Viehweger, der in den Zeitzeichen online den Titel Mich fröstelt trägt, was ich so absurd fand, dass dieses Suizidurteil, das fiel ja an den Beginn der Corona-Krise, und dass sozusagen alles getan wird, seit anderthalb Jahren, verzweifelt auch in Pflegeheimen, in Einrichtungen der Diakonie, um das Leben und den Lebensschutz ganz groß zu schreiben. Und dann kommt sozusagen quer sozusagen ein Urteil, das gewissermaßen jetzt vielleicht auch als letzten Ausweg in dieser Katastrophe, ich glaube tatsächlich, dass ein namhafter Theologe, ich nenne jetzt den Namen nicht, in einem Zeitinterview mal gesagt hat, naja, wenn halt die Ehefrau den leidenden Mann im Pflegeheim nicht besuchen kann, dann bleibt er jetzt neuerdings immer noch der Ausweg eines assistierten Suizids. Das sollte ironisch sein, aber es hat mich tatsächlich zutiefst schockiert, weil die Koinzidenz dieser Szenarien in der Tat absurd ist. Jetzt will ich assoziativ noch was zum Thema Leben sagen. Also Selbstbestimmung, ich glaube, man muss sich wirklich darüber unterhalten, was heißt Selbstbestimmung in christlicher Hinsicht, und Herr Bamisler, glaube ich, dazu das Wesentliche, wie ich finde, gesagt. Wir können nicht, auch wenn wir natürlich respektieren müssen, dass andere eine andere Vorstellung haben, ich glaube, wir können als Christenmenschen nicht einfach sagen, das ist die Selbstbestimmung, die wir gutheißen, weil aus christlicher Sicht Selbstbestimmung zumindest ein höchst ambivalentes Phänomen ist. Es ist in der Tat die Selbstbestimmung, die dem Menschen den Garten Eden verargt. Und es ist auch die Selbstbestimmung, wenn ich es mal so martialisch sagen darf, die Christus ans Kreuz bringt. Also die Selbstbestimmung ist zumindest Segen und Fluch zugleich. Und ich glaube, jeder Mensch, der sich das Leben nehmen will, weiß um die tiefe Ambivalenz, um die Tragik und den Fluch. Und Heinrich Bedford Strom würde jetzt wahrscheinlich im Blick auf den Suizid sagen, es ist immer eine Niederlage. Und es ist auch eine Niederlage der Selbstbestimmung. Zum Thema Leben, was ich total spannend finde, auch in christlichen und gerade in christlichen Kontexten unterschiedlicher theologischer Provenienz, wie klar gesagt wird, dass wir selbstverständlich alle dem Leben dienen. Also wir dienen dem Leben, wer tut es nicht, und das rückt dann das Leben in so eine, es macht das Leben zur letzten und einzigen und entscheidenden Wirklichkeit. Sie haben jetzt, Herr Bamisl, wie ich finde, wunderbar gesagt, dass sozusagen der Begriff des Lebens, die Vorstellung des Lebens in Diakonie, Kirche und christlichen Glauben, eine andere Vorstellung des Lebens ist, als es landläufig geteilt wird. Das finde ich dringlich und nötig, so zu denken. Aber man muss sich vorstellen, und ich habe intensiv unlängst, das Vergnügen war es nicht, aber ich habe mit Rainer Anselm diskutiert zu diesem Thema, wo dann klar war, dass die letzte und entscheidende Wirklichkeit ist das Leben. Jetzt, wer wollte nicht leben? Man will sich ja vielleicht genau deshalb das Leben nehmen, weil man so nicht mehr leben will, wie man jetzt lebt. Und von daher finde ich es jetzt auch gut, dass Sie nochmal artikuliert haben, also wenn jetzt denn die Diakonie und die Kirche konsequent gegen jegliche Form eines aktiven Plädoyers oder gar Angebots für Suizidassistenz in ihren Einrichtungen ist, dann muss man natürlich auch etwas dazu tun, dass das Leben in diesen Einrichtungen vielleicht so sein kann, dass man nicht mehr leben möchte in diesen Einrichtungen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil es natürlich immer Lebensszenarien gibt, die so fürchterlich sind, dass man sagt, ich will halt nicht mehr. In der Tat. Aber ich glaube tatsächlich, dass in diesem Verfassungsgerichtsurteil ein Lebensbegriff sichtbar wird, wonach klar ist, der Mensch ist der entscheidende, letzte und einzige Herr über Leben und Tod. Also aus Verzweiflung heraus, das nennt sich dann Selbstbestimmung, aber aus Verzweiflung heraus will ich, weil sozusagen dieses Leben an seine Grenze gekommen ist oder an seine Grenze kommen könnte oder weil ich mich eben auch nur als Herr dieses Lebens oder Herrin dieses Lebens erweisen will, möchte ich die Freiheit haben, dieses Leben nicht auf dem Bahngleis mit irgendeinem Strick oder sonst wie beenden zu müssen, sondern ich möchte, dass sozusagen es rechtens ist, dass mir jemand diesen Schierlingsbecher erreichen kann. Und ich finde in der Tat, dass das ganze Elend unserer zutiefst säkularen Kultur, aber natürlich auch unserer zutiefst säkularen Theologie vor Augen führt. Also wenn wir können jetzt sofort einen zweiten Studientag machen zur Frage, was hat die Kirche in der Corona-Krise zu sagen. Aber wenn es jetzt so ist, dass wir nur in lauteren und lautereren Tönen sagen können, wir wollen dem Leben dienen, passt auf euch auf, passt aufeinander auf und dann die goldene Regel rauf und runter. Also wenn das alles ist, was wir zu sagen hätten als Christen, dass der Lebensschutz das Letzte und Entscheidende ist, dann hätten wir zumindest etwas übersehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine gewaltige und große Kunst des christlichen Glaubens ist. Und Sie haben das anklingen lassen. Und jetzt wäre es, glaube ich, tatsächlich spannend, da nochmal nachzudenken. Also wie bringen wir das in ein Verhältnis, dass dieses Leben uns geschenkt ist, schöpfungsmäßig anvertraut? Ja, dass es, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, fatalerweise vielleicht, mach's aber trotzdem, dass es vielleicht sogar eine Pflicht gibt, dieses Leben zu leben. Man sagt ja immer, es gibt keine Pflicht zu leben, nur ein Recht. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Pflicht, auch für andere, die uns anvertraut sind, denen wir das nicht antun wollen, vielleicht auch den Menschen in der Diakonie nicht, die mir dann diesen Schierlingsbecher reichen sollten. Das ist gut, dass Sie gesagt haben, dass Sie das sich nicht wünschen. Aber wie müsste ich denn bitteschön meine Diakone und Diakoninnen ausbilden, wenn die sozusagen, wie Anselm, Kali und Lili das gefordert haben, als sozusagen erweiterte Kasualpraxis des assistierten Suizids? Also ich würde das gruselig finden, weil jede Form von Empathie müsste immer dazu führen, zu sagen, das mache ich nicht als Diakon oder als Mitarbeiter in einer diakonischen Einrichtung. Dann müssten wir sich eher wünschen, mit Verlaub Augenzwinkern und in vielen Anführungszeichen, dass besonders dickfällige, empathielose Menschen jemandem den Schierlingsbecher reichen. Weil das wären die Einzigen, die sie aushalten könnten wahrscheinlich, psychisch, seelisch und mit ihrem eigenen Verständnis von Sünde und Guttun. Also mit anderen Worten, also wie bringen wir das uns anvertraut sein dieses Lebens in eine Verbindung mit der Realität des Ewigen, des Anderen, des Lebens in Gott. Und das Jochen Klepper Beispiel ist natürlich wunderbar, weil da jemand ringt, also nicht nur Christus ringt um das Leben von Jochen Klepper und seiner Frau, sondern sozusagen Klepper ringt um sein eigenes Ende und Leben, sondern weil es ja eben sozusagen, ich ja immer sagen kann, naja, näher mein Gott zu dir. Ich kann doch in jeder Situation sagen, wenn ich mich jetzt umbringe als Christenmensch, dann bin ich näher an Gott. Na, dann können wir so eine Säuglinge, kommen wir ja auch dann irgendwie gleich, die sind dann auch näher bei Gott. Aber wir merken natürlich, das wäre absurd, das würde ja nicht funktionieren. Weil ich kann sagen, was mache ich denn mit diesem diesseitigen Leben dann? Und der Verpflichtung oder dem Recht dieses, und der Würde dieses diesseitiges Lebens. Wenn ich sagen kann, naja, es gibt ja noch diesen Exit ins andere Leben. Und da will ich jetzt doch nochmal was sagen, da habe ich selber keine klare und eindeutige Lösung, aber es treibt mich um. Also wir haben ja jetzt jahrhundertelang keine sogenannten Selbstmörder beerdigt als Kirche. Aus dem Gefühl heraus ist es eine schwere Sünde. Und sozusagen die Strafe noch nachträglich über den Tod hinaus dann irgendwie sozusagen sichtbar zu machen. Und jetzt kippen wir gewissermaßen das Kind mit dem Bade aus und sagen, na, das ist natürlich keine Sünde, du kannst es schon machen, dann bist du halt vielleicht bei Gott irgendwie und der liebt uns eh alle und der nimmt uns dann gnädig auf. Und es könnte sein, dass auch das problematisch ist, so zu denken. Wissen wir es denn? Also ich bin der Letzte, der jetzt irgendwelche Drohkulissen aufbauen wollte. Aber können wir uns denn so sicher sein, dass wir wüssten sozusagen, was gut ist aus der Perspektive Gottes? Und da finde ich es jetzt auch wieder gut, dass Sie gesagt haben, diese Letztinstanzlichkeit, dass die sozusagen auf der Seite Gottes steht und nicht auf unserer Seite ist, weder was das Verurteilen von Suizidwilligen anbelangt, sondern was sozusagen die toll und klasse und selbstverständlich kannst du das machen, prima und Gott findet es auch toll, er ist ja lieb. Also dass sozusagen der Weg des Ringens seelsorgerlich ein anderer wäre. Und ich finde in der Tat, dass jetzt sozusagen als letzte Frage oder als letzter Aspekt vielleicht doch nochmal der Blick zu richten wäre auf diese seltsame Wirklichkeit Gottes. Nicht von ungefähr gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Artikel in dieser Debatte. Die Landessynode macht ja in Kürze einen Studientag dazu und ich habe da gerade einen Reader mit Texten zusammengestellt. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen einzigen Text, in dem irgendwie Gott zur Sprache kommt. Und jetzt haben Sie das Klepper-Beispiel zitiert, ich mache das ja auch gelegentlich, aber es ist irgendwie klar, ich sage es mal salopp, das Thema ist durch. Und darum redet man gern vom Lebensschutz und versucht irgendwie gern sozusagen die Gabe, die unverfügbare Gabe des Lebens und die Menschenwürde zu betonen. Das war auch die Replik von Peter Dabrock und Heinrich Bedford Strom auf diesen Artikel in der FAZ. Und es ist irgendwie klar, man muss das so übersetzen, damit es für alle plausibel ist, was wir meinen. Nämlich, dass sozusagen das Leben unverfügbar ist und dass das Leben geschützt werden muss. Aber ist das tatsächlich alles? Könnten wir, das sagt sich natürlich in christlichen Kreisen immer leichter als in der Brutalität der säkularen Welt, könnten wir das Wort Gott, den Namen Gottes auch selbstbewusst so zur Sprache bringen, dass wir sagen würden, da gibt es sozusagen einen Mehrwert dieses Wortes, ein überschießendes, das das Ganze nochmal in ein ganz anderes Licht rückt. Was passiert, wenn der Sterbenwollende, der Mensch, der ihn seelsorgerlich betreut, der Arzt, der mit ihm im engsten Miteinander auch seelsorgerlich, medizinisch für ihn da ist. Was passiert, wenn zusätzlich zu all diesen Akteuren auch noch Christus als Akteur eintritt in diesen Kontext? Was verändert sich? Ich meine, bei Ihnen kann ich das ja entspannt sagen. Alles verändert sich natürlich in diesem Augenblick. Alles verändert sich. Und jetzt ist es natürlich interessant, weil man natürlich sagen kann, na ja, wenn jetzt Gott zur Sprache kommt und eintritt in diesen Raum der Verzweiflung, der Selbstbestimmung, der Hinfälligkeit, der Grenzsituationen oder eben auch des Liebeskummers oder der Dekadenz oder was weiß ich, dann verändert sich insofern alles. Jetzt können euch die einen sagen, na ja, wenn ich weiß, dass Christus da ist, dann kann ich mir ja das Leben nehmen. Der nimmt mich dann mit offenen Armen auf. Das könnte sein. Oder ich könnte sagen, und das wäre dann gewissermaßen wie der Termin in der Schweiz, Christus ist da und genau deshalb muss ich vielleicht diesen letzten Schritt nicht selbst gehen, sondern kann es aushalten. Aber jetzt betreten wir genau dieses hochindividuelle, intime, persönliche Terrain von Menschen, die eben unsere christlichen Überzeugungen, unseren christlichen Glauben nicht teilen, von Menschen, die es vielleicht doch tun, von Menschen, die vielleicht in einer diakonischen Einrichtung durch gute Betreuung, gute Schwestern und gute Seelsorger und gute Ärzte trotzdem sagen, ja, hier ist es halt doch irgendwie anders und ich lasse mich mal ein auf dieses Wirklichkeitsverständnis. Oder die sagen, nee, trotzdem, ich will es trotzdem nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir es den Menschen schuldig sind, dieses Wort Gott, jetzt kann ich immer sagen, ich trage Eulen nach Athen hier, ist klar, aber dass wir dieses Wort Gott zur Sprache bringen sollten und wenn Gott diesen Raum des Sterbenwollens betritt, und in diesem Raum anwesend ist, dann verändert sich vielleicht etwas. Und jetzt merke ich, eigentlich kann ich nicht mehr sagen an dieser Stelle. Und darum hätte ich, das ist nämlich der schöne Irreales des Wunschkonzerts, darum hätte ich es gut gefunden, wenn dieses Verfassungsgerichtsurteil nicht gekommen wäre, weil also das sozusagen das Thema Sterben, sich das Leben nehmen wollen, keine professionelle Beihilfe zum Suizid. Also dass sozusagen das Thema in der Intimität der seelsorgerlich, medizinisch, ärztlich, individuellen Situation gut aufgehoben ist. Und dass das nicht, wie mir jemand vorgeworfen hat von den Befürwortern, dass das nicht schizophren ist und dass das auch keine Doppelmoral ist. Ich glaube, der Ort seelsorgerlich, ärztlich, intimer, persönlichen Kontakts, das ist vielleicht der Ort, an dem gerungen werden muss um ein Leben. Und wir werden in der Tat nicht gut beraten, normativ, moralisierend in die eine wie in die andere Richtung auszubrechen, aber ich finde den Königsweg, den Sie mit dem Kronenkreuz eingeschlagen haben, sozusagen natürlich den Königsweg, dass Kirche, Diakonie immer sagen muss, es gibt keinen, also das würde ich tatsächlich sagen, es gibt keinen christlichen Auftrag, Menschen den Tod zu geben. Dann hat mir neulich tatsächlich jemand gesagt, aber was hätte denn der Herr Jesus gemacht? Der hätte denen doch auch den Becher gegeben. Er hat gesagt, das ist natürlich eine völlig absurde Konstellation, weil Jesus natürlich geheilt hätte und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Aber wir sind in der Tat ja nicht in dieser Situation. Aber also es gibt tatsächlich, glaube ich, eine große Gefahr und damit höre ich jetzt auf. Wir leben ja seit der Aufklärung, glaube ich, in einer relativ klaren Überzeugung. Wir jetzt vielleicht nicht hier, aber sozusagen gesellschaftlich, säkular, christlich aufgeklärt, dass Gott womöglich doch keine anderen Hände hat als unsere Hände. Und das ist ja der klassische Slogan, auf den Sie immer wieder ganz vieles Theologisches runterbrechen können, wenn Sie einmal die Brille aufnehmen und fragen, wo kommt denn jetzt tatsächlich und in welcher Weise kommt denn Gott in diesen ganzen Debatten vor, sei es jetzt Flüchtlingshilfe, Klimaschutz, was auch immer. Also immer so klassisch, natürlich sind wir es und der Akteur, der transzendente, in diese Welt einwirkende Akteur, naja, irgendwie, den gibt's wahrscheinlich doch nicht. Also sind wir es. Und dann reduziert sich am Ende halt doch alles auf Moralismus und Ethik. Und wir haben natürlich dann die große Gefahr, dass wir immer sagen müssen, das ist ein Akt der Barmherzigkeit, jemandem den Tod zu geben. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Schau mal her, wie der leidet und er ist verzweifelt und ist ganz schrecklich und ich kann es nicht mehr mit ansehen. Und das ist doch jetzt der Akt christlicher Nächstenliebe, ihm den Tod zu geben. Und das ist natürlich eine große Versuchung und eine große Verführung, denn wie viele in der Geschichte haben nicht schon im Namen des Guten Schrecklichstes angerichtet und auch im Namen Gottes. Also das war's im Grunde, was ich jetzt nochmal sozusagen anlagernd an das, was Michael Bamessel gesagt hat, sagen wollte. Ich glaube schon auch am Ende, dass das, was Sie skizziert haben, ich würde da genau mitgehen in der Konkretion, was das für die Diakonie heißt, vor allem für die, die unseren eigenen christlichen Lebensentwurf, unseren, nicht teilen. Aber ich würde sagen, wir müssen alles tun, um dieser Versuchung zu entrinnen, sich mit dem Suizid als gängige, logische, Mainstream, ja erwartete Lösung anzufreunden. Weil in dem Moment, wo das gesellschaftlich irgendwie erwartet wird, ist es natürlich lang keine Selbstbestimmung mehr. Und damit bin ich jetzt sozusagen wieder am Anfang. Was heißt denn Selbstbestimmung, wenn sozusagen quasi erwartet wird, dass so und so agiert wird? Das waren meine drei Gedanken, Selbstbestimmung, Leben und Gott. Und jetzt höre ich auf. Herzlichen Dank.